Herzlich willkommen zu Divan im Gespräch, dem Videopodcast des Divan, das arabische Kulturhaus hier in Berlin. Mein Name ist Darius Hofmann und bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, wie immer der Hinweis an dieser Stelle, dass Sie für dieses Video in den YouTube-Einstellungen sowohl deutsche als auch arabische Untertitel aktivieren können. Ja, und unser heutiger Gast ist der Islamwissenschaftler, Historiker und Philosoph Professor Dr. Ulrich Rudolf. Schön, dass Sie hier sind. Wir sprechen heute am Rande bzw. einen Tag nach dem Divan-Forum für arabische Philosophie der Gegenwart, zu dem Sie ja auch eingeladen waren und als Redner auch teilgenommen haben. Rudolf wurde in den 90er Jahren Professor für Islamwissenschaft an der Universität Zürich und war Fellow bzw. Gastprofessor in Paris, Aix-en-Provence, Jerusalem, Berkeley, Tripolis im Libanon und Berlin. Sein Forschungsschwerpunkt liegt vor allem auf der Geschichte der islamischen Philosophie, die sich ja über mehrere Jahrhunderte erstreckt. Und er hat unter anderem ein einführendes Werk in der Beck'schen Reihe zur islamischen Philosophie verfasst. Das kenne ich auch noch aus meinem Studium. Das sind diese kleinen Büchlein. Mhm. Immer sehr praktisch, weil da sehr viel geballtes Wissen auf kurzen, wenigen Seiten verfasst ist. Und für alle, die sich dann einen besonders umfassenden Überblick zur Geschichte der Philosophie in der islamischen Welt verschaffen wollen, haben Sie herausgegeben Grundriss der Geschichte der Philosophie, Philosophie in der islamischen Welt, Band 1 vom 8. bis 10. Jahrhundert und anschließend einen zweiten Band über das 11. und 12. Jahrhundert, zentrale und östliche Gebiete. Und weitere Bände sind dann auch noch erschienen und auch noch in der Planung. Mhm. Ja, Herr Rudolf, was ich bei Ihrer Biografie besonders faszinierend finde, ist, dass Sie ja Ihren heutigen Forschungsschwerpunkt, also die Geschichte der arabischen Philosophie, dass das praktisch ein perfekter Hybrid aus all Ihren Studiengängen ist. Also Sie haben Geschichte studiert, Islamwissenschaft und eben Philosophie. Mhm. Also wie kam es eigentlich dazu und hatten Sie das auch schon zu Beginn Ihres Studiums so durchgeplant, so durchkalkuliert?
Nein, es war klar, dass es mit der Region, mit der Kultur, mit dieser Welt zu tun haben würde. Aber es gab verschiedene Möglichkeiten, sich dem anzunähern. Also mein Hintergrund ist der, dass ich in der Schule zunächst einmal die klassischen Sprachen, einschließlich Griechisch, gelernt habe. Dass ich ab dem Alter von 15 Arabisch gelernt habe, bei einer Privatlehrerin, zum Lesen, zum Studieren. Das war eine Lehrerin, die ansonsten Latein und Griechisch unterrichtete. Mhm. Dann sehen Sie die Art und Weise des Unterrichts.
Mit 15 aber schon.
Mit 15, weil mich diese Welt, ohne dass ich sie kannte damals, faszinierte. Und weil mich Sprachen faszinierten. Also ich habe halt sehr gerne Sprachen gelernt und habe dann überlegt, nicht einfach irgendwelche, die angeboten werden, sondern dass mich Dinge von Marokko bis nach Zentralasien interessieren, aus ganz verschiedenen Gründen. Mhm. Geografie, Archäologie, Reiseberichte. Und meine Idee war, das Gemeinsame ist die Sprache. Das, was verbindet, das Arabische ist das, womit man überall ein Stück weiterkommt. Also muss ich diesen Schlüssel dafür lernen. Und das habe ich mit 15 angefangen. Nicht unbedingt zur Begeisterung meiner Umgebung. Mhm. Die fragten sich alle, wie kommt er auf diese Idee? Aber sie haben es unterstützt. Mhm. Und mir wurde eine Privatlehrerin dann organisiert und wir haben einmal die Woche uns getroffen bis zum Abitur und dann war ich mit der Grammatik im Arabischen einmal durch. Gut, dann kam Philosophie als Thema an der Universität, wobei mich da Frankfurt, ich habe in Frankfurt angefangen, 70er Jahre, kritische Theorie, Adorno-Schule mehr oder weniger und ihre Fortsetzung. Was mich damals wunderte, war, dass man im Philosophiestudium, egal was man las, alles auf Deutsch gelesen hat. Mhm. Wir liefen ja alle mit Reklamheftchen herum und es war egal, ob der Text jetzt von Aristoteles war oder von Descartes oder von Adorno, wir lasen das auf Deutsch. Mhm. Das ärgerte mich. Das ist jetzt die Liebe zur Sprache beziehungsweise auch die Faszination über das Medium Sprache an die Ideen heranzukommen, weil die Ideen natürlich in jeder Sprache anders ausgedrückt werden. Mhm. Und das war der Grund, warum ich die Philosophie ursprünglich als Hauptfach hatte und dann nachher degradiert habe als Ergänzung.
Aber warum überhaupt Philosophie als Einstieg?
Das war schon eine alte Freude und Leidenschaft. Ich hatte in der Schulzeit, also im Griechischunterricht haben wir Aristoteles gelesen, haben wir Platon gelesen. Ich habe mit einem Kollegen zusammen auch eine Häkel-AG einmal gegründet, Also viele Ideen, die herumgeschwirrt sind. Und späte 70er Jahre ist noch eine Zeit der theoretischen Auseinandersetzung. Das war Schule in der Gegend von Frankfurt. Wir haben über sehr viele Dinge, gesellschaftliche Dinge diskutiert, heftig diskutiert, wo der philosophische Hintergrund und die Theorie, einschließlich der marxistischen Theorie, eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Das war das eine. Dann Geschichte, ja, gut, das kam nun von der Antike bis zur Gegenwart, faszinierte mich immer, war dann auch ein Teil des Studiums. Und mit dem Arabischen war ich deswegen vorsichtig, weil mich alle warnten. Alle sagten damals, ist ja schön, dass du das gemacht hast, aber bau nicht dein Leben darauf auf, das wird zu nichts führen. Selbst meine Arabischlehrerin sagte das, das ist zu riskant, mach nicht daraus ein Leben. Gut, das führte so weit, dass die Familie auch sagte, wir würden mich nicht unterstützen, wenn ich Arabisch als Hauptfach studiere, also auch finanziell nicht unterstützen. Okay, ich ging an die Universität, ich machte die verschiedenen Kurse, ich wurde in der Arabistik nach einem Jahr Hilfsassistent. Habe daraufhin mich umgemeldet auf Arabisch als Hauptfach. Und habe dann meinen Eltern, der Familie zu Hause gesagt, also, die eine Sache ist, diese Leidenschaft wird jetzt nicht mehr gebremst. Ich will genau das als Hauptsache. Und das Zweite ist, wenn ihr meint, daraus wird nie etwas werden, ich bin nach einem Jahr hier Hilfsassistent geworden. So schlimm kann es ja nicht sein. Ja. Und dann war die Reaktion fantastisch im Sinne, okay, alles, was du da verdienst, kannst du für dich behalten und du kannst deine Reisen damit organisieren und wir finanzieren dein Studium. Dann war das plötzlich ganz anders getragen. Dann konnte ich Ausschau halten, bin nach Tübingen gegangen, was damals schon das Mekka der Islamwissenschaft war in Deutschland mit 5 Lehrstühlen im Bereich Orient, mit dem Tübinger Atlas des Vorderen Orients, wo man mich gleich anstellte, ich sollte eine Karte malen, Arabien zur Zeit der römischen Kaiser. Da waren schon diese Verbindungen.
Ich war
in der alten Geschichte, ich war in der Arabistik und dann soll ich diese Karte malen. Und ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich vielleicht über die Geschichte mich mit dem Arabischen länger beschäftigen soll. Doktorarbeit, dachte ich, ein mögliches Thema wäre Arabien vor Mohammed. Darüber gibt es nicht viel. Es ist auch schwierig, die Quellenlage ist schwierig, aber es ist mit Sicherheit noch nicht wirklich erforscht. Ich habe dann mit den wenigen Personen gesprochen, die sich in diese Richtung interessieren, die wieder einhellig sagten, mach das nicht, denn dann bist du zwischen zwei Disziplinen, das mag zwar irgendwie solitär, innovativ sein, aber du bist zwischen zwei Disziplinen. Und beide Disziplinen werden sagen, geh zu der anderen. Was hat die Islamwissenschaft mit der Zeit vor Mohammed zu tun? Was hat die alte Geschichte mit dem Raum zu tun, der weder griechisch noch lateinisch ist? Ja. Gut, also habe ich mich belehren lassen und dachte, ich muss ja nicht durch alle Wände mit dem Kopf. Dann ist das nicht der richtige Weg, aber in der Geistesgeschichte ist der Weg natürlich viel einfacher zu finden. Und da kam dann der Bogen, dass ich sagte, dann gehe ich jetzt zurück zur Philosophie, solange ich nicht deutsche Reklamhefte lesen muss, sondern das an den Texten selbst machen kann. Und da gab es dann sehr schnell Möglichkeiten. Ich habe in Tübingen fortgesetzt, bin aber dann auch nach Bochum zwischendurch, weil dort ein Spezialist war, bin wieder nach Tübingen zurück. Und die Begegnungen und Unterhaltungen, die Diskurse wurden sehr schnell sehr eng und sehr spannend und dann wusste ich, das ist es.
Ich habe mich nur noch mal bei der Philosophie gefragt, warum Philosophie und nicht beispielsweise Soziologie, was ja auch in den 70ern in Frankfurt ein Hotspot für Soziologie war. Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Überschneidungen in den Themen letztendlich.
Das ist richtig. Aber es ist die Ideengeschichte eigentlich. Und die Ideengeschichte ist natürlich eine, die man sehr lange verfolgen kann, wenn man vom Griechischen her kommt. Auch wenn man weiß, das ist nicht alles, aber es ist gleichwohl. Ich meine, etwa 300 griechische Texte sind ins Arabische übersetzt worden im 9., 10. Jahrhundert. 300, das ist gewaltig viel. Ja. Sind viel mehr als vom Arabischen ins Lateinische beispielsweise. Mehr als doppelt so viel. Gut, wenn man mit den griechischen Texten umgehen kann und dann die Geschichte verfolgt und dann sehen kann, dieses Erbe führt nicht einfach nur zu dem, was wir in Europa unser heutiges Denken nennen, sondern es gibt eben mehrere Verzweigungen des Ganzen. Ich würde sogar sagen, die alte griechische Philosophie ist keine europäische Philosophie, sie ist griechische Philosophie. Mhm. Sie wird von hier aus gerne so gedeutet, das ist der Anfang von Europa, das ist die Wiege von Europa. Das ist Griechenland. Den Begriff von Europa gibt es da gar nicht in diesem Sinne.
Stimmt.
Und diejenigen, die in der Antike und Spätantike wesentlich Philosophie betrieben haben, auf Griechisch, Plotin, Ägypter, Damaskios, schon der Name sagt, woher er kommt, das ist die Ökumene. Mhm. Also das ist das Mittelmeer plus der östliche Teil, der hellenisiert ist.
Das ist ja eh schwierig, wenn wir mit unseren nationalstaatlichen Grenzen, mit unserem Verständnis davon auf diese Region und die Ideengeschichte blicken.
Genau, und auch schon, also nicht mal nur nationalstaatlich, sondern auch so kontinental, also Europa.
Ja.
Wieso geht es um Europa bei der Sache?
Stimmt. Es geht um ein viel näher an Asien eigentlich.
Also es geht um ein ganz bestimmtes Denken, was sich hochprofessionell und hochinteressant zum Ausdruck gebracht hat, was natürlich, also rein, wenn Sie jetzt soziologisch fragen, die Kombination Alexander der Große und Aristoteles, die ist für den Bereich, den wir dann Nahe Osten, Mittlerer Osten nennen, natürlich enorm wichtig. Mhm. Denn Alexander ist ja nicht nur das Vorbild für Herrschaft im Westen, sondern auch im Osten. Mhm. Alexander ist in den iranischen Fürstenspiegeln einer der besten Könige, die es jemals gab, weil er auch so verwoben war mit der iranischen Tradition. Das hat er ja gesucht. Und jetzt hat man Aristoteles als seinen Lehrer. Und deswegen ist in der arabischen und persischen Tradition eine gute, gerechte Herrschaft, eine wie die von Alexander, und ein richtiges, kluges, auf das Glück hin ausgerichtete Leben, eines wie bei Aristoteles. Mhm. Und das sind die prägenden Gestalten. Schon die Tatsache, ob sie Griechen oder nicht Griechen sind, ist gar nicht so wichtig. Sie sind die Verbindung, sie sind die Verschmelzung davon. Übrigens hat man einen kleinen Abklatsch davon 1453. Konstantinopel wird erobert. Mhm. Mehmed II. Sitzt in Konstantinopel und hat am Hof dann sofort einen bedeutenden griechischen Philosophen. Und sie deklarieren sich als der neue Alexander und der neue Aristoteles. Es ist ein Bild, das lebt, also das nicht einfach nur antiquiert ist, archiviert, sondern das ist ein Modell, was lebt. 100 Jahre später, Suleiman, dieses prächtige Zeitalter in Istanbul um 1550 herum, modellhafter Herrscher. Was sagen die zeitgenössischen Quellen? Einer schreibt: Endlich ist das Ideal, das Platon skizziert hat in seinem Staatsmodell, der ideale Herrscher, verwirklicht. Er heißt Suleiman.
Ja.
Das meine ich mit dem Verweben von Dingen.
Ja, stimmt.
Und deswegen ist auch jetzt die Beschäftigung oder das Herkommen vom Griechischen nicht einfach etwas, was im 8., 9. Jahrhundert stehen bleibt, sondern etwas, womit man lebt, umgeht. Das ist ja im Westen auch so mit der Renaissance. Es ist aber eben auch in der islamischen Welt so.
Ja, da würde ich gerne nochmal länger bleiben bei diesem Punkt des gegenseitigen Verwebens und wie, also es gibt ja immer noch, also wirklich immer noch heutzutage dieses Klischee, diese Vorstellung, Sie haben das gestern auch in Ihrem Vortrag nochmal angesprochen, ja natürlich gibt es da die islamische Philosophie, die hat auch ihren Stellenwert und die hat viel geleistet, aber letztendlich, also zwei Aspekte eigentlich, so ein bisschen schwingt da manchmal mit, naja, die haben schon gute Arbeiten gemacht, aber die haben ja vieles einfach aus dem Griechischen übersetzt. Mhm. Und dazu kommt dann noch, wie es der Name auch schon sagt, islamische Philosophie. Ja, es ist halt religiös determiniert gewissermaßen. Mhm. Also da sind schon viele Einschränkungen, die in der westlichen Vorstellung dem immer noch entgegengebracht werden. Wie würden Sie das beschreiben?
Mhm. Also die beiden Punkte auseinandergenommen. Das griechische Erbe ist natürlich eine der wichtigen Grundlagen, auf denen das Nachdenken losgeht. Wahrscheinlich die stärkste, aber längst nicht die einzige. Es gibt ein iranisches Erbe, vor allen Dingen in der politischen Philosophie, der praktischen Philosophie, Fürstenspiegel, Ethik kommt aus Iran, wird dann mit hellenistischen Modellen auch ins Arabische übertragen, aber ist klar nochmal eine andere Quelle. Es gibt darüber hinaus auch nicht sehr viel, aber auch Einflüsse aus Indien. Die sind stärker in anderen Bereichen wie Mathematik und Medizin, das weiß man. Aber ich nehme als Beispiel immer gerne einen Text aus dem 11. Jahrhundert. Da sitzt jemand in Toledo, arabischer Autor in Toledo, und schreibt die Entwicklung der Kultur und der Wissenschaften der Völker. Und entwirft ein Panorama, wo das begonnen hat, das wissenschaftliche und philosophische Denken, und wo es dann weitergewandert ist und wo es in seiner Zeit angekommen ist. Gut, in seiner Zeit ist es natürlich in Andalusien, da wo er ist. Mhm. Und er hat auch gute Gründe zu sagen, im 11. Jahrhundert ist wirklich in Bezug auf Wissenschaft sowohl Astronomie als auch Mathematik, als auch Medizin, als auch Philosophie ein Aufblühen in Al-Andalus. Er lässt das alles in Indien beginnen. Er sagt, da ist die Wiege von all dem. Und von dort aus ist es dann gewandert. Es geht nach Iran, es geht in den vorderen Orient, also den Bereich, den wir Babylon nennen würden. Es geht nach Ägypten. Es hat dann mit der arabischen Welt zu tun. Es hat mit der jüdischen Welt zu tun, die schließt er ein. Mhm. Die ja in Andalusien eine Realität ist, eine sehr starke. Und dieses Bewusstsein, dass man Teil eines Wissenstransfers ist, in dem die Griechen eine zentrale Rolle haben, aber nicht die ausschließliche.
Ja.
Er sagt in seiner Geschichte, die Griechen haben das meiste dazu beigetragen. Aristoteles ist der, nach seiner Ansicht, beste aller Philosophen. Mhm. Und dann kommt ein wunderbarer Vergleich. Sie kennen ja die Bezeichnung des Propheten Mohammed als das Siegel der Propheten. Mhm. Er sagt, Aristoteles ist das Siegel der Philosophen. Jetzt, was heißt Siegel? Jetzt könnte man sagen, ja, ist das das Ende? Soll man das auch bei Mohammed, so hat man das ja oft gedeutet, als der Letzte? Das ist eine Möglichkeit, das zu deuten. Ein Siegel ist immer das, was den Dingen ihre Wirklichkeit gibt, was sie als Wahrheit deklariert, also was ihnen eine Garantie gibt, so ist es richtig. Mhm. Wenn also Aristoteles das Siegel der Philosophie ist, dann heißt das, Aristoteles hat eine Methode, mit der man das Nachdenken organisieren kann, strukturieren kann, seine Logik. Und die ist die Garantie, dass weiteres Nachdenken in geordneten, richtigen Bahnen folgt. Mhm. Man muss also nicht die Theorie von Aristoteles einfach nacherzählen, sondern man muss sich darüber im Klaren sein, dass seine Logik die beste bis dahin erschienene Logik überhaupt ist. Gilt übrigens für Jahrhunderte noch bis weit in die Neuzeit hinein. Und wenn man sie anwendet, dann hat man etwas in der Hand, mit dem man philosophieren kann. Und wenn die Ergebnisse über Aristoteles hinausführen, auch gut. Mhm. Hauptsache mit der methodischen Klarheit, die er uns beigebracht hat.
Ja. Ist wirklich eine Parallele zu Mohammed und Koran, Exegese, Interpretation, Ijtihad und so weiter.
So würde ich das sagen. Ja. Also der Bezug auf etwas, was eine Garantie sein kann, ist da. Aber deswegen ist nicht das Ende des Nachdenkens damit vorgegeben. Und das wäre also die Antwort auf das Erste. Das Griechische ist da, es ist ein Modell, aber es ist nicht das Ganze, sondern es ist der Ausgangspunkt und die methodische Grundlage für alles Nachdenken. Es muss den Ansprüchen genügen. Und deswegen wurde die aristotelische Logik ja im Übrigen nicht nur in der Philosophie, sondern auch in anderen Wissenschaften als Propedeutikum unterrichtet, auch in der Theologie. Der andere Punkt, den Sie angesprochen hatten, der betraf die Frage...
Die religiöse Dimension dieser
Die religiöse Philosophie. Dimension. Sie ist da, aber es wäre falsch, sie zum Mittelpunkt, zum Ankerpunkt des Ganzen zu machen. Natürlich hat man in einem Kontext, der in einer Offenbarungsreligion begründet ist, Anlass darüber nachzudenken, da die Offenbarung ja offenkundig etwas enthält, was als Botschaft richtig ist und Wahrheit bringt. Und wenn man mit logischen Schlüssen zu Wahrheiten kommt, wie verhalten die sich zueinander? Die Situation ist ganz ähnlich in der Patristik für die Spätantike. Was machen wir damit? Was machen wir mit Platon und Aristoteles angesichts des Neuen Testaments? Mit interessanten Lösungen. Die Situation ist im Judentum dann auch ähnlich. Sie wird im Grunde etwas später gestellt, aber dann auch wieder so, weil auch in dem jüdischen Denken natürlich der Bezug auf die Philosophie dann stärker wird. Auch Aristoteles' Rezeption zum Teil auch über Muslime vermittelt. Und wiederum der Ausgleich zwischen Offenbarungstext und rational begründeter Wahrheit, wie ist der möglich? Das ist durchaus da und das ist als... wenn Sie so wollen, Absicherung und gleichzeitig auch Rahmengebung für das Nachdenken nicht von der Hand zu weisen. Gleichzeitig sind die Fragen, über die man nachdenkt, durchaus anderer Art und das eine beschneidet nicht das andere. Das religiöse Nachdenken ist eines, was ich im Wesentlichen hermeneutisch nennen würde. Es gibt einen Text. Und von dem Text ausgehend muss ich Rechtsnormen entwickeln. Oder ich muss theologische Überlegungen entwickeln, die aber nicht den Text ignorieren können. Aber es geht um das richtige Verstehen und die verschiedenen Methoden der Hermeneutik. In den philosophischen Belangen ist es oft die Ausgangsfrage, also eine Frage wie, was ist Glück? Oder was ist das Ziel des Menschen? Oder was kann ich erkennen und solche Dinge, die gesetzt werden und die zunächst einmal keine religiösen, keine theologischen Fragen sind. Dann entwickelt sich ein Denken an bestimmten Texttraditionen. Also auf die Frage, was kann ich erkennen, wird man die aristotelische Logik lesen, studieren und kommentieren. Auf die Frage, was ist Glück, wird man die nikomachische Ethik von Aristoteles, die auch übersetzt ist, studieren. Später kommen die Dinge zusammen, insofern ein Gesamtbild daraus wird, in dem auch eine Verhältnisbestimmung stattfindet zwischen Philosophie und Religion.
Ist das dann eine Ethik, die...
Das ist eine Verbindung aus... ethischen Überlegungen mit der Frage, sind die ethischen Begründungen, die ich hier erwerbe und die ethischen Normen, die ich hier lesen kann, vermittelbar, vereinbar? Sind sie in der Praxis umgesetzt, beispielsweise im Sophismus, der ja weder das eine noch das andere vorrangig ist, aber dann noch etwas Neues hinzubringt? Aber es ist nicht nur das, sondern es ist auch... wenn Sie so wollen, der Abschluss eines Gebäudes, in dem man die verschiedenen Formen des Zugangs zu Wissen sortiert. Mhm. Und wenn wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass es eine Pluralität von Rationalität gibt, dann kommen wir weiter. Wenn wir sagen, es gibt genau eine Methode und die ist für alles zuständig, dann wird das schwierig. Aber wenn wir die Verhandlungen zwischen den möglichen Zugängen zum Wissen ins Benehmen setzen und miteinander wirken lassen und aufeinander abstimmen, dann ist ein Teil des Abstimmungsprozesses auch der zwischen Philosophie und Religion, Theologie. Es ist aber auch ein Teil des Absprechens zwischen Poesie und Prosa, beispielsweise von verschiedenen Ausdrucksformen. Denn auch da ist ja die Frage, wie kommt da etwas zum Ausdruck, mit dem ich mich oder meine Fragestellung oder meine Ergebnisse kommuniziere oder auch gleichzeitig für mich formuliere und dann wiederum zur Anwendung bringe. Mhm. Also in diesem Sinne bleibt das nicht unvermittelt stehen, sondern es wird verbunden zu einem Gesamtmodell. Aber das Gesamtmodell zwischen den verschiedenen Wissenszugängen ist nicht von vornherein determiniert dadurch, dass es diesen Text gibt und dieses gibt, sondern es ist ein freies Nachdenken auf verschiedenen Wegen, die aber systematisch abgeschlossen werden. Mhm. Praktisches Beispiel. Übrigens etwas, was in Europa genauso stattgefunden hat. Wenn man sich fragt, warum gibt es Philosophie? Seit wann? Wer hat die angefangen? Dann werden Sie in den verschiedenen arabischen Texten ganz verschiedene Antworten bekommen. Übrigens auch in sehr vielen europäischen Texten bis in die frühe Neuzeit hinein. Die Modelle sind sogar relativ vergleichbar. Eine Möglichkeit, ja, wir nehmen Aristoteles und dann sagen wir, das ist der erste wahre Philosoph. Und okay, das ist aber nur eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, die es auch jeweils gab, war die Frage, ist nicht durch die Propheten immer schon Wahrheit in die Welt gekommen? Und in den Religionen, und ich spreche jetzt im Plural, die monotheistischen Religionen gehen alle von Prophetie aus. Mhm. Prophetie ist ein Wahrheitszugang. Die Propheten sind sogar zum Teil die gleichen, über die man spricht. Also hatten manche die Vorstellung, ja, die Propheten bringen die Wahrheit. Nächstes Modell, Ägypten. Das alte Ägypten mit seinen faszinierenden Bauwerken, mit seiner Wissenschaft, die ja noch vor Augen spürbar war. Man sieht die Pyramiden, man kennt vieles davon, man weiß, dass Mathematik auch dort entwickelt worden ist und so weiter. Auch das ist eine mögliche Antwort. Die Philosophie kommt aus Ägypten. Ich hatte schon Indien erwähnt als ein weiteres. Ja, da haben wir den interessanten Zugang, dass die Möglichkeit, Philosophie zu beschreiben, mit verschiedenen Anfängen verbunden wird. Den Griechischen habe ich jetzt weggelassen, Thales. Okay. Je nachdem, welchen Anfang wir wählen, haben wir vielleicht auch eine andere Art von Philosophie.
Ja.
Die aristotelische ist ein Modell, aber diejenige, die sich beispielsweise stärker mit Mathematik identifiziert, ist ein anderes Modell. Diejenige, die mit prophetischem Wissen umgeht, ist wiederum ein anderes. Und diese verschiedenen Formen wurden schon vor dem Islam ausgehandelt, Spätantike. Die spätantiken Philosophen, die wir kennen, die waren sowohl Philosophen, die Neuplatoniker, als auch Personen, die innerhalb der Religion, innerhalb des Ritus eine wichtige Rolle gesehen haben und die eigentlich den Ursprung der Philosophie als übergöttlich beschrieben haben. Mhm. Ganz ähnliche Fragestellungen in einem Kontext, in dem man aushandelt, ja, die verschiedenen Quellen des Wissens, die vorliegen.
Ja, sehr spannend. Viele, viele Punkte, die Sie da genannt haben. Ich möchte vielleicht nochmal jetzt einen Sprung in die Neuzeit wagen. Sie haben schon vor ein paar Minuten die politische oder die praktische Philosophie angesprochen. Und da musste ich natürlich direkt an das bekannte Marx-Zitat in seinen Thesen über Feuerbach denken. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das ist ja letztendlich als eine Kritik auch gewissermaßen gemeint, eben halt, dass die Philosophen nicht nur ihre Zeit im Elfenbeinturm verschwenden sollen, sondern auch sich nicht auf bloßes Nachdenken beschränken sollten, sondern ganz praktisch auch auf die Gesellschaft im Sinne des Materialismus auch einwirken sollten, um die Umstände, die zu Elend, Unterdrückung, Armut und so weiter führen, auch letztendlich zu überwinden, auch in dieser kapitalismuskritischen Interpretation dann am Ende. Wie stehen Sie erstmal überhaupt zu dieser Kritik und gibt es diese Frage oder diesen Diskurs auch innerhalb der modernen arabischen Welt oder vielleicht auch schon, gab es das vielleicht auch schon vorher?
Also die Kritik artikuliert ja einen Perspektivenwechsel. Das politische Denken wurde sehr lange von oben nach unten gedacht und ausgeführt und er dreht das herum. Und das ist eigentlich der entscheidende Griff, der sowohl für Europa als auch für die islamische Welt absolut neu ist. Das gibt es vorher auch nicht in der islamischen Welt, aber das gibt es in dieser Form eigentlich in Europa so klar auch nicht. Zunächst einmal noch bei der Tradition bleibend, die Überlegungen zur Gesellschaft und zur richtigen Gesellschaft haben in der islamischen Welt drei Hauptquellen. Das eine ist tatsächlich die griechische Philosophie, also so Idealmodelle wie Platon, Platons Staat. Ja, der letztlich gedacht ist als die Vollendung des Menschen, also als ein perfekter Staat, in dem jeder Einzelne zu seiner Perfektion kommen kann. Das haben Leute wie Farabi übernommen, Musterstaat. Der Musterstaat hat die Aufgabe, dass alle, die in diesem Staat leben, ihr bestmögliches Leben führen, am meisten erkennen und zum Glück geführt werden.
Außer jetzt Sklaven und vielleicht Frauen.
Die gar nicht als Bürger dieses Staates anerkannt werden. Das Problem haben wir bei den antiken Texten ja auch schon. Ja. Genau. Deswegen ist es von oben gedacht und überhaupt nicht von unten. Das zweite Modell sind die Fürstenspiegel. Das sind die iranischen vor allen Dingen. Also was ist richtige Herrschaft, gerechte Herrschaft, wo eine Idealisierung des Herrschers stattfindet. Und Alexander der Große wäre ein Beispiel dafür. Die sind schon sehr klug in ihrer Beschreibung von Politik, aber im Wesentlichen wird das Problem damit gelöst, wenn der Herrscher ein Guter ist, ist die Sache in Ordnung. Also es kreist ganz stark um diese Figur, deswegen Fürstenspiegel. Ist auch nicht so gerade revolutionär, könnte man sagen. Das dritte sind die Juristen, die islamischen Juristen, die natürlich auch darüber nachdenken mussten, wie ist es mit einem Staat, die im Wesentlichen aber auch darüber nachgedacht haben, wer ist denn die legitime Führung, wer sollte der Kalif, der Imam sein und so weiter. Über die wissen wir in Bezug auf Staatstheorie am wenigsten. Das ist am wenigsten erforscht. Es gibt einen Anfangsverdacht, der sich vielleicht nicht bewahrheitet, aber ich will ihn nicht verschweigen, der besteht darin, dass auch Juristen ihre Hauptaufgabe darin sahen, den Herrscher zu unterstützen. Hm. Also die Dinge so klarzulegen, damit Ordnung herrscht.
Hm. Status quo bewahren.
Im Wesentlichen ist juristische Staatstheorie oft eine Herrschaftstheorie von oben und so etwas. Nicht nur in der islamischen Welt auch. Das sage ich deswegen, weil wir heute natürlich zu Recht das Juristische anders denken als Rechte des Menschen, Rechte von Bürgern. Aber diese Umkehrung kommt erst spät.
Ja.
Der kommt in der Neuzeit und bei dem, was dann Marx sagt, gibt es natürlich einen Widerhall sofort auch außerhalb Europas. Also die Rezeption dieser Umwälzungen des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen in der osmanischen Welt, aber die osmanische Welt ist ja eine sehr breite, ist heftig und stark. Es geht dann auch weiter, Marxismus in Iran und so weiter, aber erstmal ist es die osmanische Welt. Und da sind wir knapp zeitverzögert. Ich würde also denken, es gibt keine vergleichbaren Wurzeln solcher Ideen in der islamischen Welt, aber eine sehr schnelle ähnliche Rezeption und auch ein ähnliches darum ringen mit durchaus unterschiedlichen Konsequenzen. Also die soziale Frage wird dann zu einem Hebel im 20. Jahrhundert für ideologische Ramifizierungen, was da alles möglich ist. Wie islamisch sind die Lösungen, wie pragmatisch sind die Lösungen, wie säkular, spielt eine große Rolle. Aber ich wüsste nicht, also ich kann Ihnen keinen prämarxistischen arabischen Denker nennen, der etwas Ähnliches gesagt hätte.
Und noch zu der anderen Frage, denken Sie, dass diese Kritik immer noch aktuell ist? Also gerade die Kritik an den PhilosophInnen, an der zeitgenössischen Philosophie, dass sie sich eben, dass sie praktisch sein muss?
Also ich halte vieles davon für sehr einleuchtend. Das hängt jetzt damit zusammen, dass egal welche der Traditionen, also ich habe die platonische genannt, die Fürstenspiegel, die Juristen, die alle leisten das nicht. Mhm. Insofern ist der Vorwurf berechtigt. Mhm. Insofern ist der Vorwurf tatsächlich jemand, der aus dem elitären Denken herausführt und nicht das Glück der Menschen abhängig macht von der Perfektion der herrschenden Figur. Also dieses doch sehr autoritär strukturierte alte Modell, na gut, es ist dann nett, dass man sagt, ein Philosoph soll Herrscher sein, aber ob das die Sache besser macht, das weiß ich dann auch wiederum nicht. Also das finde ich dann schon und vielleicht bin ich dann auch noch zu sehr ein Kind der 70er Jahre, um das bis heute als einen wesentlichen Punkt zu sehen, der vielleicht sogar in der heutigen Debatte in vielen Auseinandersetzungen zu wenig berücksichtigt wird. Also bei den vielen Gegenwartsströmungen, die alle interessant sind, fehlt mir manchmal der Bezug zum Sozialen doch sehr, weil ich denke, das ist inzwischen überlagert über anderes und ich will keine der anderen Themen damit kleinreden, das meine ich damit nicht, aber ich denke, die Grundlage ist natürlich ein soziales, gesellschaftliches Leben, das in irgendeiner Form zur Erfüllung der Menschen erst einmal beitragen muss. Und dann können wir weitersehen. Ich würde das nie weglassen und würde nicht denken, es gibt Abkürzungen über andere Ideen und die soziale Frage ist gelöst. Nein, sie ist überhaupt nicht gelöst.
In Deutschland ist es ja aktuell so, dass es, ich weiß nicht, ob das früher stärker ausgeprägt war, aber dass es so mehrere Philosophen, Philosophinnen im öffentlichen Raum gibt, im populärwissenschaftlichen Raum, die sich auch natürlich zu philosophischen Themen, aber auch ehrlich gesagt eigentlich zu allen möglichen Themen äußern. Mhm. Man hat da vielleicht auch ein paar Gesichter, ein paar Namen im Kopf. Mhm. Würden Sie sagen, das ist letztendlich auch gewissermaßen die Aufgabe von Philosophen und ist das eigentlich in der arabischen Welt auch so ausgeprägt? Oder ist es eher so, dass die Philosophie in den Universitäten gemacht wird und da bleibt sie auch?
Es ist anders. Aber es ist durchaus so, dass die Öffentlichkeit eine Rolle spielt, auch dort in der arabischen Welt. Die Probleme, die Fragen, die dann thematisiert werden, sind aber durchaus andere. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass bestimmte Grundfragestellungen ungelöst sind. Also nehmen wir die Frage nach Identität und Erbe. Wie soll ich mich positionieren? Wer bin ich in dem? Wie stehe ich dazu? Wenn wir vorhin von Rationalitäten gesprochen haben, wie gehe ich mit denen um? Wie kritisch bin ich denen gegenüber? Und wie stark kann ich mich auf diese Art und Weise positionieren? Das hat andere gesellschaftliche und politische Rahmenbedingungen. Mhm. In den politischen Strukturen der Länder, aber natürlich auch in den ökonomischen Strukturen. Das ist dann noch eine andere Sache. Und auch in der Art von Weltordnung, in der wir leben nach wie vor. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass es, sagen wir mal so, keine Frage gibt, die jetzt im erweiterten Westen diskutiert wird, die nicht auch in der arabischen Welt diskutiert würde, aber dass doch die Akzente zum Teil andere sind. Und dass dann auch Dinge wieder im Vordergrund stehen, die für uns jetzt hier in Mitteleuropa scheinbar nicht so wichtig sind, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, was das für die Menschen bedeutet, die darunter leben und die sich damit arrangieren müssen. Und es gibt bestimmte Dinge, deswegen hatte ich das gestern ganz am Ende erwähnt, dass wir auch schauen müssen, wie werden Grundfragen, die mit der gegenwärtigen Welt, und ich habe halt die Migration genommen,
ja.
Ich meine, wir sind in einer Woche, in der gerade Grenzen geschlossen werden. Mhm. Und die Migration ist ja nicht irgendwie ein angeblich absolut neues Thema, was mal schnell gelöst werden müsste. Das ist ein Phänomen seit mindestens 200 Jahren. Mhm. Und das Phänomen artikuliert sich ganz unterschiedlich. Und die Erfahrungen sind damit ganz unterschiedlich. Und Migration um etwas willen, um eines Zieles willen. Wir sprachen gestern darüber, dass frühe Migration aus arabischen Ländern nach Europa Bildungsmigration war. 5 Jahre studieren in Paris und dann zurück und dann das umsetzen. Aber mit Erfahrungen und spannenden Berichten darüber. Dass es später Auswanderungsmigrationen gibt, im Sinne von Erfolg, Glück irgendwo anders finden, mit Remigration auch wieder, wo wir Intellektuelle haben, die darüber geschrieben haben, Dichter haben, die darüber geschrieben haben und ihre Erfahrungen. Auch das ist Migrationsliteratur über die Jahrzehnte, das ganze 20. Jahrhundert. Das Beispiel von gestern, und ich finde das nach wie vor passend, ist Khalil Gibran. Mhm. Jemand aus Pshari, der in den USA zu einem berühmten Dichter wird und nach Pshari zurückkehrt. Ungeheuer spannend. Mhm. Und jetzt haben wir noch eine andere Form von Migration unter völlig anderen Bedingungen. Ja, aber es ist als Phänomen nicht neu. Und alleine dieses gemeinsame Nachdenken darüber, auch das Nachdenken jetzt im Vergleich, frühes 19., spätes 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, heute, arabische Stimmen dazu, das ist ein philosophisches Thema.
Ja.
Also wie organisiere ich mein Leben unter solchen Bedingungen? Mhm. Und wie kann ich auch das mich bewegen und woanders hingehen oder vielleicht auch wieder zurückgehen, einordnen in eine Art von Sozialphilosophie und auch individuell gesehen. Also da würde ich schon sagen, da gibt es noch Dinge, die zu wenig klar formuliert sind, zu wenig klar thematisiert sind. Sie sind in der arabischen Welt häufig durch politische äußere Umstände natürlich auch sehr herausgefordert. Mhm. Das ist ein Faktum. Und sie werden von Europa aus betrachtet in einem Licht gesehen, was sehr einseitig ist. Mhm. Die dem Phänomen, das ich nicht beschönigen will, aber dem Phänomen nicht gerecht werden oder der anthropologischen Dimension des Phänomens. Ja. Wir haben vor ein paar Jahren in einem Seminar an der Universität ein arabisches Gedicht gelesen, was eine syrische Migrantin geschrieben hatte, die nach Deutschland ging. Und eine sehr junge Frau, die mir ihren Text geschickt hat, wohnt in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, wir waren die Ersten, die das gelesen haben. Das wurde dann später gedruckt. Und sie hat wunderbare Bilder für das gefunden. Und das Bild, was man erst herausbekommen musste, sie hat einen Namen mit N, mit Nun. Und dann sagte sie an einer Stelle in ihrem Gedicht: Ich bin der Punkt im Nun, wo immer ich bin. Mhm. Und dann saßen wir da und die Studierenden sagten, der Punkt im Nun. Dann fingen sie an, das Nun hinzumalen. Dann sagte ich, nein, nein. Schreib das Nun mal alleine, wenn es isoliert steht. Mhm. Dann haben wir ja einen nicht Kreis, aber ein Zweidrittelkreis.
Ja.
Menschen sind im Kreis und dann gibt es einen Punkt, der ist alleine.
Mhm. Okay.
Und wenn sie sagt, ich bin der Punkt im Nun, dann beschreibt sie ihre Situation und bringt ja. ein Bild, was ich großartig fand.
Ja, schöne Metapher, ja.
Und das meine ich. Also ja. die Dinge werden so ausgedrückt und wenn sie mit einem Buchstaben aus dem Alphabet ein Bild schafft, das hat, glaube ich, keiner vergessen, nachdem wir es mal verstanden hatten.
Ja.
Ich habe ihr dann geschrieben, sagt sie, ja, Sie sind übrigens der Erste.
Ja.
Ich sagte, ich bin nicht der Erste, wir sind 20 Leute, die es gelesen haben. Dann sieht man, darüber muss man reden.
Mhm. Aber das sind natürlich alles, also auch diese hochpolitischen aktuellen Themen.
Ja.
Sie können darüber sehr, sehr nüchtern, sage ich mal, reden, weil Sie natürlich das historische Bewusstsein, das sprachliche Verständnis mitbringen. Und das sind beides so Bereiche, wo ich das Gefühl habe, das fehlt einfach komplett, wenn wir über Migration reden. Man könnte sagen, das ist an sich nichts Neues, das gibt es seit Jahrhunderten, man könnte sogar sagen, seit Jahrtausenden eigentlich. Unsere ganze Gesellschaft ist so, wie sie ist, weil Migration. So.
Mhm, ja.
Und dadurch bekommt das dann auch eine gewisse Wertneutralität. Also natürlich muss man natürlich skandalisieren, warum aktuell die Migration überhaupt stattfindet. Aber das ist ja erstmal der zweite Schritt. Und das drückt sich dann ja auch immer wieder in so gewissen Narrativen aus. Also da möchte ich jetzt nochmal zum Ende drauf kommen. Und zwar wird häufig von Europa gesprochen als christlich-jüdischer Wertekanon oder Wertegemeinschaft, wo ganz bewusst, vielleicht fällt es vielen gar nicht auf, aber das Muslimische, das Islamische fällt in diesem christlich-jüdisch oder jüdisch-christlichen, fällt da runter. Und da möchte ich wirklich mal unseren neuen Kulturstaatsminister zitieren, der in seinem Buch nämlich Wolfram Reimer, das konservative Manifest, geschrieben hat. Der hat wirklich die abendländische jüdisch-christliche Werte- und Traditionsgemeinschaft des Westens beschworen. Und diese sieht er ganz klar im Kontrast zum islamisch geprägten Orient oder Morgenland. Also er macht es sogar ganz, ganz deutlich, dass das eigentlich gar nicht zusammenpasst.
Ja.
Jetzt mit allem, was Sie heute schon und auch gestern, was wir generell auf der Konferenz gehört haben, das passt ja vorne und hinten dann überhaupt nicht zusammen. Also einer von beiden lügt sozusagen. Also ich würde mal sagen, können Sie da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, inwiefern eben der Islam doch Teil der europäischen Geschichte ist und warum das, was Wolfram Reimer da aufgeschrieben hat, eigentlich so nicht haltbar ist.
Mhm. Gut, das gibt mehrere Gründe und mehrere Aspekte. Um historisch vorne anzufangen, und da beginnt im Grunde schon die Verwunderung gegenüber diesem Ansatz. Die Forschung hat, die Koranforschung speziell, hat seit inzwischen Jahrzehnten das eindeutige Ziel, den Koran in der Spätantike zu kontextualisieren. Es gibt ja geradezu programmatisch diesen Buchtitel auch, der Koran als Text der Spätantike, als Buch der Spätantike, übrigens hier in Berlin, als Forschungsobjekt ganz stark in den letzten Jahrzehnten mit großem Erfolg betrieben. Warum? Weil man im Koran sieht, und ich meine, wir sind in der Zeit nach 600, wie ein breites, intellektuelles, religiöses Erbe eine neue Ausdrucksform findet. Völlig unabhängig davon, wie man sich stellt zu der Frage von Offenbarung als solcher. Was Menschen als Offenbarung deklarieren, drücken sie aus in den kulturellen und intellektuellen Mitteln, die ihnen gegeben sind. Das gilt für alle Texte. Das gilt auch genauso für das Neue Testament, das Alte Testament und so weiter. Nun, also der Nachweis, der inzwischen sehr stark ist, dass der Koran quasi die Kulmination des religiösen Denkens der Spätantike ist, das ist der Nachweis dafür, wie stark der Koran in der Verwurzelung steht eines aus der Antike stammenden jüdischen christlichen, griechischen Erbes. Da wird die Zusammenführung gedacht, wissenschaftlich.
Ja, das kann man doch gar nicht getrennt denken.
Das hat man lange genug versucht.
Ja.
Also die Frage, wie man den Koran dazu ins Verhältnis setzt, das war lange umstritten.
Mhm.
Man hat vielleicht sogar vor langer Zeit einmal eher im Sinne von, ja, der Koran ist eine Imitation von anderen, das so herumgedreht. Dann hat man das lange aber getrennt und hat den Koran als das ganz andere beschrieben und da sind wir längst weg davon. Sondern es gibt viele, viele sehr subtile Gründe und Argumente dafür zu sagen, das ist eine neue Form eines Ausdrucks von religiösem Erleben und Offenbarungsbewusstsein in kulturellen, sprachlichen Mitteln, die das Zentrum der Spätantike betreffen und jetzt das Ganze fortsetzen. Das heißt, die Forschung holt den nicht nur den Islam als solchen, sondern schon den Koran, den Beginn des Islam, hinein in das gemeinsame Erbe. Mhm. Ja, und jetzt hört man auf der anderen Seite, ach so, nein, eigentlich gehört es da gar nicht dazu. Das ist geradezu absurd. Das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Ganz abgesehen davon, dass wir in den europäischen Bezügen ja uns sehr einfach vorstellen, dass bestimmte Aspekte, bestimmte Traditionen fruchtbar, erfolgreich und so weiter waren und andere, wenn überhaupt, mal kurz dabei oder wie auch immer. Nun, alle waren fruchtbar, alle waren auch unfruchtbar, alle hatten auch ihre Probleme mit sich, also sowohl die christliche Tradition und ihr Antijudaismus über all die Jahrhunderte, den man ja kennt, die jüdische Tradition in ihren verschiedenen Schattierungen, worüber man mit denjenigen, die das mit Interesse erforschen, auch sehr genau diskutieren kann, also die nicht vereinfachen. Die islamische, die immer schon mitgedacht ist, weil ja schon im Mittelalter die islamische Welt das andere ist. Also Karl der Große empfängt eine Botschaft aus Bagdad bekanntlich mit dem Elefanten, das ist ja immer das, und ist im Kontakt damit und das ist die andere Seite. Und man hat lange behauptet, ja, die andere Seite, die war ja völlig getrennt. Damals war das Mittelmeer die Barriere, die beiden kannten sich nicht. Humbug, die Kontakte waren ständig da. Und da ich in der Schweiz lebe, sage ich Ihnen ein Beispiel aus der Schweiz. Es gab jede Menge Expeditionen auch von, wie man sagte, sarazenischen Gruppen und Heeren, die Rhone hoch in der Schweiz. Ich weiß nicht, kennen Sie Sas al-Magell im Hohen Wallis? Nee. Berühmt für Skifahren, für wunderbare Schweizer Skifahrer. Al-Magell. Wie soll man diesen Namen deuten? Es ist Al-Mahall und sonst gar nichts. Das sind arabische Namen, das sind arabische Besiedlungen. Und immer gab es ein Mit- und auch Gegeneinander, selbstverständlich. Aber es gab Kontakte zu jeder Zeit. Gut, indem man die fruchtbar machen kann, hat man immer am besten gearbeitet, wenn man zugegeben hat, man lernt voneinander. Und das Interessante ist, dass man immer wieder von anderen lernen konnte. Es gibt nicht irgendwie eine Kultur, die die Leitkultur ist und die immer voranschreitet, sondern es gibt Phasen, in denen wir sehen, ah, jetzt ist das hohe wissenschaftliche Niveau an dieser Stelle. Nehmen wir ein einfaches, praktisches Beispiel, Medizin. Mhm. Griechische Medizin war wunderbar, Hippokrates, Galen, alles okay, wird dann fortentwickelt als arabische Medizin. Wird übersetzt aus dem Griechischen und dann kommen diese ganzen neuen Dinge, Krankenhäuser, die gebaut werden in Iran, Operationstypen, die neu sind und so weiter. Dann haben wir an den Fürstenhöfen, und zwar jetzt im Orient, vor allen Dingen jüdische Mediziner, Maimonides war ein berühmter Arzt, die dann mitmachen. Das Ganze wird übersetzt ins Lateinische. Die lateinische Medizin ist um diese Zeit weit, weit dahinter. Die spannendsten Geschichten kriegt man von Kreuzfahrern erzählt, nämlich über die verschiedenen medizinischen Methoden, die sie dann kennengelernt haben in Syrien. In den arabischen Quellen wird dann noch das relativ satirisch dargestellt. Wenn der Arzt einer der Kreuzfahrer wäre, dann hätte der Mann jetzt keine Beine mehr. Mhm. Aber bei uns wusste man, wie man ihn operieren sollte und so weiter. Ja. Gut, die Lehrbücher der Medizin, Avicenna und Rhazes, sind in Europa maßgeblich bis 1700. Und es wäre fatal zu sagen, dass die Medizin nicht danach vor allen Dingen einen Aufschwung in Europa erlebt hat. Mhm. Absolut klar. Das heißt aber jetzt nicht, das ist irgendwie ein Gesetz für die Ewigkeit und sie gehört halt nach Europa, sie ist halt jetzt da. Mhm. Und wenn man die historischen Entwicklungen sieht, dann sieht man immer wieder Wellen und Weitergaben und Austausch, so wie Sie das gemeint haben. Denkt man das bis ernsthaft zu Ende? Nochmal ein Beispiel von gestern. In all den unruhigen Zeiten, in denen wir im Moment sind, ich erwähne das immer wieder als Beispiel, weil ich das so vorbildlich fand. Diese Tagung, die ich da in Paris erlebt habe, Ende des letzten Jahres, und wo sich Philosophiehistoriker verschiedener Sprachen, verschiedener Religionen getroffen haben. Und das Thema war einfach Spinoza, seine Philosophie und seine islamischen Quellen. Und keiner hat sich an diesem Titel gestört, weil alle wussten, genau, so ist es. Nicht um zu behaupten, dass das alles islamische Quellen waren. Aber es gibt eine Vielzahl von Texten, die er gelesen hat. Und es war auch für die Anwesenden aus Israel oder aus den USA stammenden Kollegen eine Selbstverständlichkeit, das zu thematisieren, sodass der für uns unglaublich moderne Spinoza, der ja mit seiner eigenen Gemeinde Schwierigkeiten hatte, der ausgeschlossen wurde und so weiter. Wenn man dann sieht, der hat der Avicenna übernommen, dann hat er von Maimonides etwas genommen, der steht in einem Diskurs. Und dadurch, je mehr er liest, je mehr Verschiedenes er liest, desto interessanter wird er. Ja. Und das meine ich damit. In dieser Hinsicht gibt es jede Form von Exklusion nur als unsinnige Behauptung und jede Form von Inklusion als bereichernde Behauptung mit vielen, vielen historisch überprüfbaren Nachweisungen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man irgendein Gebiet islamisieren oder nicht islamisieren will. In unseren Kulturen, ich würde das sehr bewusst im Plural sagen, haben wir ein dankbar reiches Erbe aus diesen verschiedenen Bereichen und sollten eigentlich froh darum sein.
Ja, und ich meine auch der Islam an sich, viele sprechen ja sogar auch über den Islam im Plural, also weil, dass es verschiedene Islame gibt, weil es einfach dem Begriff gar nicht gerecht werden würde, das so singulär auf ein festes Gedankengebäude runterzubrechen. Und ich glaube, das ist generell auch ein bisschen das Problem in der westlichen Welt, dass Islam, islamisch, arabisch natürlich auch, alles so dermaßen negativ aufgeladen ist und gleichzeitig so eine homogene Welt dahinter imaginiert wird, dass man dann eine völlig falsche Einstellung oder Vorstellung hat, wenn man beispielsweise von islamischer Philosophie, islamischen Gesellschaften, wie auch immer spricht. Und das haben Sie ja auch gerade nochmal sehr gut rübergebracht. Ja, Herr Rudolph, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das Gespräch und hoffentlich bis bald.
Danke für die Einladung.